Ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied. So sah es ein Zecher in Auerbachs Keller. Wir Zechen und Schmausen ja auch ganz gerne. Aber wie halten wir es bei Slowfood mit der Politik? Hier ist wieder Rudolf Böder mit der Sendung Radio Slowfood München auf Radio LoRa 92.4. Ich habe mich zu diesem Thema mal auf der Slowfood-Messe in Stuttgart umgehört und mit ein paar Leuten gesprochen.
Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen Nein. Kurt Tucholsky.
LoRa München 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
So, ich sitze jetzt zusammen mit Dr. Ursula Hatzen, die Vorsitzende von Slowfood Deutschland, und wollte von ihr mal ein paar Sachen wissen zu den Stichworten Slowfood und Politik. Slowfood ist ja ganz früher mal als reiner Feinschmeckerverein gegründet worden. Aber da hat sich seither einiges getan, glaube ich. Seit wann gibt es denn eigentlich politische Tendenzen bei Slowfood?
Slowfood hat, glaube ich, so kann man es auch sehen, seit seinen Anfängen etwas mit Politik zu tun, zumindest in Italien. Denn so sehr gerne wir diesen Gründungsmythos, den wunderbaren Gründungsmythos von der spanischen Treppe und der berühmten Fastfood-Kette wiedererzählen, so hat die Gründung von Slowfood in der Urbesinnung sehr viel zu tun mit dem piemontesischen oder italienischen Weinskandal, der ja für Menschen tödliche Folgen hatte, für die Weinbauern und Winzer ökonomisch katastrophale Folgen, und da der Gedanke schon mal wach wurde, um die muss man sich kümmern, da muss man etwas tun, und das dann sozusagen im zweiten Schritt verstärkt wurde durch die berühmte Fastfood-Kette, die ja dann sozusagen programmatisch zum Namen Slowfood führte. Aber da liegt ja schon die Besinnung auf das ganz nah bei uns dran, Lebensmittel erzeugt, regional, ganz mit den spezifischen Besonderheiten. Und das kann man eigentlich schon auch zum Teil als politischen Impetus sehen. Aber natürlich ist es richtig, dass in der Außenwahrnehmung, gerade auch durch die Publikationen, die dann kamen, den Osterie-Führer, den Lokande-Führer zum Übernachten, eigentlich das Genussmoment in der Wahrnehmung ganz vorne stand. Aber der Blick über den Tellerrand, über das, was wir da mit Freude zu uns nehmen, hinaus, war eben schon den Anfängen eingeschrieben. Und ich denke, so 8 Jahre nach der Urgründung, 86, oh, das hat doch dann länger gedauert, kann gar nicht mehr rechnen, 18 Jahre fast, bis 2004, als das erste große Treffen der Kleinbauern aus aller Welt am Rande des Salone del Gusto abgehalten wurde, da war spätestens das politische Moment in der internationalen Bewegung bei Slowfood da.
Damit hast du meine nächste Frage schon von weggenommen. Wann ging es denn dann los mit der auch von außen wahrgenommenen politischen Tendenz von Slowfood? Von wem ist das denn zuerst initiiert worden eigentlich, dass das auch so nach außen ging?
Das initiiert, würde ich sagen, ist natürlich wie vieles, was das visionäre, zukunftsweisende angeht, mit Sicherheit Carlo gewesen, mit dieser ja damals wohl auch erstmal völlig verrückt anmutenden Idee, dass man, im Ende waren es dann glaube ich 6000 Kleinbauern aus aller Welt in Turin zusammenbringt. Was das allein für eine Logistik bedeutet, das ist ja gar nicht zu ermessen. Aber auch die Überzeugungskraft, die es braucht, um einen Inuit mit seiner Familie, Bärenpflücker aus Slowenien oder Serbien zusammen mit Kleinbauern aus Feuerland zusammenzubringen. Die Überredungskunst, dass man die überhaupt nach Turin bringt, wozu eigentlich? Also da steckt schon sehr viel Vision dahinter. Und das, Carlo, das haben aber dann sehr viele prominente Menschen mit aufgegriffen. Beim ersten Mal gab es ja dann auch diese berühmte Rede von Prinz Charles. Also da war es schon Außenwirkung mit dabei. In Italien, denke ich, ist es für Slowfood sehr viel schneller so gewesen, weil natürlich Carlo als politischer Journalist immer präsent ist und wahrnehmbar ist. In Deutschland hat das alles wesentlich länger gedauert. Und in anderen Ländern, in denen es Slowfood sozusagen traditionell als nationalen Verband gibt, hat es auch länger gedauert oder dauert es sogar heute noch an.
Das führt natürlich zu meiner nächsten Frage. Wie sieht es denn bei Slowfood Deutschland aus? Wann hat es denn da angefangen, dass man politisch aufgewacht ist?
Also ich denke, mit dem Jahr 2010 und dem ganz bewussten Beschluss, das Büro aus der Peripherie, die Geschäftsstelle von Slow Food Deutschland aus der Peripherie in die Bundeshauptstadt nach Berlin umzuziehen, war zumindest mal ein Zeichen gesetzt und auch bewusst ein Anfang gemacht in dieser Vorstellung oder in dem Bewusstsein, wenn man überhaupt politisch mitspielen will, dann aber auch auf der politischen Ebene bei Slow Food oder in Deutschland als Slow Food, dann muss man nach Berlin gehen, da führt gar kein Weg vorbei. Aber natürlich auch in dem Bewusstsein, der Bewusstseinswandel war ja auch da, denn in den nun schon 23 Jahren des Bestehens von Slow Food Deutschland haben sich natürlich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen des öffentlichen Diskurses über Essen verändert. Und das ist sicherlich zum Vorteil für Slow Food gewesen. Und mit diesen Veränderungen hat sich auch das Denken über Slow Food verändert. Und eben dieser Blick über den Tellerrand hinaus ist sehr viel verstärkter gepflegt worden, bewusster gemacht worden, denn wenn man es so aus der Slow-Food-Perspektive sieht, Essen ist zentral in unserem Leben, Essen hat mit allem zu tun, das Essen vernetzt uns mit unserer Umwelt, ob das die ökologische, die ökonomische, die soziale ist, das ist ganz egal, mit dem Essen gestalten wir Welt und wenn man das als Kern hat, dann ist das eigentlich bereits sehr politisch.
Du ahnst immer meine Fragen voraus. Auf meinem Zettel steht als nächstes schon, welche Facetten denn Politik bei Slow Food bedeuten eigentlich? Aus welchen Gebieten setze ich das zusammen und wo wird von Slow Food am meisten aktiv gehandelt dabei?
Also ich denke, das ursprünglichst politische Handeln geschieht aus dem Bewusstsein heraus, dass Essen eben nicht nur ein landwirtschaftlicher Akt ist, sondern aufgrund dieser Vernetzung, der Gestaltung, des Eingreifens grundsätzlich mal ein politischer Akt ist. Mit jeder Essensentscheidung treffen wir auch eine Entscheidung darüber, aus welchem System unsere Lebensmittel kommen, aus einem zukunftsfähigen, aus einem des Enkeln und Urenkeln noch einen Lebensraum hinterlässt, der gesunde Lebensmittel hervorbringt und der überhaupt lebenswert ist, oder aus einem System, das leider das Vorherrschende ist, dass ein Ende dieser ganzen Dinge setzen wird. Wir fahren uns ja eigentlich mit unserem bestehenden, globalisierten, hochindustrialisierten, segmentierten Lebensmittelsystem an die Wand. Das ist die Urhandlung und die kann eigentlich jeder Esser so im Spannungsfeld zwischen Genuss und Verantwortung für sich selber leben, ausdehnen, vervielfältigen. Und das ist der Urakt. Darüber hinaus versucht natürlich Slow Food auf lokaler, regionaler, aber auch nationaler Ebene und international, das ist ja eigentlich das Besondere an Slow Food, diese weltweite Vernetzung, politisch Einfluss zu nehmen. Wir tun das in Deutschland sehr gut, glaube ich, im Verbund mit anderen Nichtregierungsorganisationen, Verbänden, die ähnliche Interessen haben, also sozusagen die Zukunftsfähigkeit unserer Lebensmittelerzeugung, aber auch, wenn es um Bildung und Ausbildung geht, Bewusstseinsmachung, aber auch Können zu erhalten, also in die Bildungspolitik hinein. Und dann durch immer wieder Bewusstmachung von Problempunkten in unserer Lebensmittelwelt.
Ich glaube, dass gerade auch unsere jungen Mitglieder da ganz besonders aktiv sind.
Ja, das ist eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung, dass Slow Food, und ich denke, es waren unsere frühen Aktionen gegen die Lebensmittelverschwendung, das wir ja seit 2010 auch schon als ein Thema bei uns mitführen, in vielen, vielen verschiedenen Formaten und Aktionen, dass das Thema war, dass die jungen Leute plötzlich auf Slow Food hat schauen lassen, als ach so, das ist nicht nur der Genießerverein, auch dazu beigetragen hat mit Sicherheit die Tatsache, dass wir aus der Rückwärtsperspektive von 2010, kann ich sagen, wirklich mutig waren und Mitträger der ersten, inzwischen ja Tradition gewordenen Demonstration für ein besseres Lebensmittelsystem in Berlin waren, 2011. Wir haben es satt. Da gab es auch in der Presse zum ersten Mal für mich wahrnehmbar Meldungen, schön, dass Slow Food sich getraut hat, schön, dass Slow Food aus dieser Genießerecke rauskommt. Und das hat uns über die Jahre eine unglaublich aktive, natürlich in Zahlen immer wieder schwankende Gruppierung von jungen Leuten zugetragen, die, ich glaube, einfach ganz viel selbstverständlichen Zugang zum Blick in die Zukunft haben. Der ist denen sozusagen eingeschrieben. Und wenn heute jemand 18 oder 20 ist, dann kann er sich ja errechnen, dass er im Jahr 2050, das ja immer als das Jahr genannt wird, in dem die Folgen des Klimawandels am deutlichsten spürbar werden, noch als sicherlich eher jünger, mittelalterlicher Mensch auf diesem Planeten sein Leben gestalten möchte, dass denen diese Perspektive völlig natürlich ist. Und dann erscheint es mir auch völlig klar, dass der Bereich Essen, der ja so ein sehr lustvoller und freudvoller eigentlich ist, also so ein ganz positiver, derjenige Bereich ist, der es vielleicht am eben lustvollsten und freudvollsten macht, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Perspektive für Generationen hinaus, dass man sich so mit dem befasst, denn ich finde immer so, diese anderen vernünftigen Entscheidungen, die man treffen muss zum Thema Mobilität und Energie und Hausdämmung und Mülltrennung und Energy Rating der Waschmaschine, das sind doch irgendwie dröge Entscheidungen, zumindest aus der Perspektive des einer Person, die einfach gerne isst und Lebensmittel spannend findet.
Und da macht Essen doch einfach viel mehr Spaß.
Genau, eben.
Du hast gerade die Großdemo in Berlin erwähnt, wir haben satt. Da warst du ja damals auch in dieser hochmögenden Runde, die zu diesem Anlass Diskussion geführt hat mit vielen Politikern. Ist denn da irgendwas passiert, was dir da noch in Erinnerung ist, in dieser Runde direkt? Hast du da irgendwas ansprechen können, wo EU-Runde, du einen Aha-Effekt gemerkt hast?
War das die EU-Runde?
Das war, glaube ich, die EU-Runde, ja.
Helfen. Ja, das war die erste oder die zweite Demo. Also da ist mir in den, also wir hatten ja damals das Glück, als diese Gruppe der sozusagen Träger-NGOs oder lebensmittelnahen NGOs, konnten wir damals mehrfach mit dem damaligen Agrarkommissar Cholos sprechen. Und da ist mir aus einem Zweitgespräch, das war dann schon recht nah an den Entscheidungen und da war schon sehr klar, dass die Agrarreform durch die unglaubliche Lobbyarbeit der Interessensgruppen sehr, sehr, sehr verwässert werden würde, also weg von dem ursprünglich extrem guten Entwurf, den der Kommissar wollte. Und da haben wir dann gefragt, was können wir denn jetzt als Zivilgesellschaft tun? Und da hat er gesagt, ihr könnt und müsst den Druck von unten halten und erhöhen. Die Politik hinkt der Zivilgesellschaft nach. Die Zivilgesellschaft will ja inzwischen natürlich ganz anderes, das wissen wir ja. Wir sehen das ja an der ungeheuren Kreativität, die sich zeigt, an verschiedensten Stellen des Ernährungssystems anders zu gestalten. Die Politik, die tut sich unglaublich schwer und das ist mir sehr in Erinnerung und ich nehme mir das sozusagen auch immer fast wie eine Legitimation zu sagen, wir müssen den Druck aufbauen, halten, erhöhen und das tun, was wir zivilgesellschaftlich für richtig halten und nicht uns darauf verlassen, dass die Politik sozusagen uns die Öffnung in die Zukunft mit positiven Leitplanken macht.
Also ich fand das auch ein sehr starkes Zeichen, dass Cholos dann zum Slow Food Weltkongress in Turin erschienen ist und dort gesprochen hat. Das ist auch nicht ganz alltäglich.
Nein, also da hat sich wirklich viel getan. Slow Food wird auf der internationalen Ebene, und ich kann sagen, für Slow Food Deutschland merke ich das mehr und mehr, auch auf der nationalen Ebene, da dauert es eben einfach alles etwas länger, weil wir später damit angefangen haben, ernst genommen, sehr ernst genommen als eine Stimme, als ein Mitspieler, als jemand, der durchaus über dieses weltweite Netz steht für eine Organisation, die sich eben um die Zukunft der guten Lebensmittel kümmert und damit natürlich um alles, was damit zu tun hat. Manchmal, muss ich sagen, wird uns das fast unheimlich, weil wir nach wie vor natürlich, ich bezeichne das immer etwas scherzhaft, eher im Vergleich zu Organisationen wie Greenpeace oder der WWF eine echte Laienspielertruppe sind, ja, auch mit unglaublich unterschiedlichen Erscheinungsformen in den verschiedensten Ecken der Welt. Also ich meine, Slowfood in Deutschland funktioniert als Verein und in der Schweiz ist das auch noch so und in ein paar europäischen Ländern, aber Slowfood in Mali oder im Senegal funktioniert natürlich ganz anders und auch Slowfood in Japan funktioniert anders. Also wir haben es mit einer unglaublichen Vielfalt, naja, die ist der Slowfood-Idee eingeschrieben, mit dieser Vielfalt haben wir es zu tun, wir sind unglaublich kreativ, haben aber gemessen an der Tatsache, wie wir wahrgenommen werden, immer noch eine viel zu dünne Decke an Ressourcen, ob das jetzt oder Möglichkeiten auf Ressourcen zurückzugreifen, ob das Menschen sind oder Finanzmittel sind. Wir könnten einfach viel mehr, wären wir mehr und hätten wir andere Finanzmöglichkeiten, um auch die Arbeit zu bezahlen. Slowfood ist ja mehrheitlich ehrenamtlich organisiert und die Anzahl der Menschen, die für Slowfood bezahlt arbeiten weltweit, die ist minimal verglichen mit so etwas wie Greenpeace.
Ja, auch das führt ein bisschen zur nächsten und letzten Frage. Was wünschst du dir eigentlich für die Politik der Zukunft? Ganz konkret.
Ach, ich wünsche mir ganz konkret erstmal mutige Menschen, die wirklich einmal den Sack aufmachen und hinschauen, worum es eigentlich geht. Und wir können eigentlich sehr verkürzt sagen, beim Essen geht es ums Ganze. Bei unserer Ernährung geht es ums Ganze. Und dem sollte die entsprechende Bedeutung auch zugemessen werden. Es geht nicht darum, dass man Menschen irgendwie kalorien- und nährstoffmäßig abfüttert in die Zukunft hinein. Es geht wirklich ums Ganze. Es geht ums Ganze des Lebens. Und dem muss man Rechnung tragen. Und insofern wünsche ich mir mutige Politiker, entscheidungsfreudige für Menschen, nicht für andere Interessen, ob das Kapital oder andere Interessen sind. Das ist egal, aber es muss eine Politik für Menschen gemacht werden. Und die stellt sich heute, das sehen wir ja rundum, anders dar als noch vor 30 oder 40 Jahren. Und die muss auch anders gestaltet werden. Und wir brauchen viel mehr Weichenstellungen und Unterstützung an den richtigen Stellschrauben und nicht immer noch an den Stellschrauben eines alten Systems, von dem wir ja eigentlich wissen, dass es bereits ein Auslaufmodell ist. Also wünsche ich mir auch, dass zivilgesellschaftliche Bemühungen, das Lebensmittelsystem sicher zu machen, und das heißt, es näher wieder an uns heranzuholen, mit Fördermitteln unterstützt werden, dass Entscheidungen, die vielleicht einmal gut gemeint waren, aber in eine Katastrophe hineinführen, wie die Förderung von Biomasse und Biogas, die zu katastrophalen Entwicklungen auf dem Bodenpreismarkt führen, in unmittelbarer Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen, Lebensmittelerzeugung stehen etc. Industrielle Tierhaltung hat keine Zukunft mehr. Diese Studie, die gerade rauskam, die belegt das ja, die ist ja nun von Regierung und Wissenschaft selbst gemacht worden, die belegt das aufs Deutliche, dass industrielle Tierhaltung keine Zukunft mehr hat. Nicht nur, weil es die Menschen nicht wollen, sondern weil sie uns ökologisch erodiert. Ja, warum fördert man dann die extensive Weidehaltung nicht? Warum gibt es keine fest verankerte Ernährungskompetenzbildung in Schulen? Also wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden in Nachsorge bzw. Behandlung von Diabetes 2 in Deutschland gesteckt werden, dann könnte man da unglaublich viel mal weit unten ansetzen und viel Geld in die Hand nehmen, um das pflügende und kochende Klassenzimmer zu einer Realität für alle Kinder in dieser Republik werden zu lassen. Das hat mit der Zeitverzögerung hat es bestimmt den entsprechenden Effekt, dass die Krankenkassen entlastet werden, das Gemeinwohl entlastet wird. Und da muss man eine Politik, die sozusagen in die Zukunft hinein für die Menschen in der Republik gestalten will, die muss ganz genau hinschauen, was sie tut und warum sie was tut. Und vielleicht auch mal noch in einen ganz anderen Dialog mit der Zivilgesellschaft gehen, als es bisher der Fall ist.
Jetzt hätte ich gern zum Schluss von dir so ein paar Aussagen über das Stichwort Politik, noch jeweils einen kurzen Kommentar, was du davon hältst. Die erste Aussage heißt, wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau. Das war Maggie Thatcher, die das gesagt hat.
Ja, und Maggie Thatcher war natürlich diejenige, die Politik wie ein Mann gemacht hat. Also da würde ich sagen, das greift gar nicht. Und als sozusagen uralt Frauenrechtlerin oder jemand, der sich immer dafür eingesetzt hat und interessiert hat, bin ich schon der Überzeugung, dass zumindest eine Gleichstellung und eine zahlenmäßige Erhöhung von Frauen jedem Betrieb gut tut, ob er ein politischer ist oder keiner ist. Frauen denken anders als Männer, die denken nicht notwendig besser, aber ich denke, da kommt immer eine neue Perspektive hinzu. Und außerdem sind oft Frauen im Handeln in der Tat sehr schnell, im Umsetzen dann schnell oder konsequent, aber das wäre ein großes Klischee zu sagen, dass Männer das nicht sein könnten.
Aber nicht zuletzt hat sich bei Slavut einiges getan, seit du Vorsitzende bist.
Das freut schon mich.
Lehmbruch, ein Politikwissenschaftler, hat mal gesagt, Politik ist gesellschaftliches Handeln, welches darauf gerichtet ist, gesellschaftliche Konflikte über Werte verbindlich zu regeln.
Da würde ich sagen, davon sind wir im Moment relativ weit weg. Also die Schere zwischen zivilgesellschaftlichem Interesse und politischem Handeln, die geht doch gerade sehr weit auf. Also von eben die nochmal zitierte industrielle Tierhaltung bis zum Fracking, bis zu Kapitalinteressen verfolgen bei Freihandelsabkommen. Das will die Zivilgesellschaft ja gar nicht und ich finde es immer unverantwortlich, sie dann zu verschreien als angstschürend und solche Dinge. Das ist nicht mehr das Interesse der Mehrheit der Bevölkerung. Insofern, das wäre schön, wenn man die Werte gemeinsam verhandeln würde, aber das sehe ich im Moment nicht.
Im Moment haben wir eher eine Politik der Lobbyisten.
Ja, ausgeprägt. Also es kommt mir immer vor wie das letzte Aufbäumen des alten Systems. Also wenn man sich überlegt, dass man für so ungeheuren Einsatz von finanziellen Mitteln, aber auch ungeheuren Einsatz von gigantischem Risiko noch versucht, das letzte Öl rauszupressen, anstatt dass man versucht, das ganz anders gesellschaftlich zu verankern, dass wir wirklich einen Rückbau brauchen und so weiter und so weiter. Das sind unendliche Themen. Das ist wie ein Aufbäumen eines Systems, das weiß, dass es ein Ende hat.
Epikur von Samos hat erstaunlicherweise gesagt, wer gescheit ist, treibt keine Politik.
Dann bin ich sehr dumm.
Das hat mich erstaunt, dieser Satz.
Ja.
Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt zu Politik, Politik bezeichnet die aktive Teilnahme an der Gestaltung und Regelung menschlicher Gemeinwesen.
Ja, das könnte ich schon so stehen lassen. Das würde ich so stehen lassen.
Das ist eine sehr träge Beschreibung. Da kann man eigentlich nichts dagegen haben. Ne?
Nö, das ermutigt aber sozusagen zur Teilnahme. Und die Teilnahme und Teilhabe ist etwas, was auch gerade nicht sehr ausgeprägt ist.
In die Richtung geht auch, was Johann Gottfried Säume, ein Schriftsteller und Dichter, 1805 gesagt hat, nämlich politisch ist, was dem allgemeinen Wohl etwas beiträgt oder beitragen kann. Das ist ja eigentlich das, was
da
wir tun.
Kann man auch, ja? Da kann man auch eigentlich nur zustimmen und sagen, ja, so könnte das sein.
Und bereits im 5. Jahrhundert vor Christus meinte Perikles, wir halten den, der sich den politischen Angelegenheiten fernhält, nicht für einen Ruhebedürftigen, sondern für einen unnützen Menschen.
Ein harsches Urteil.
Das ist hart, aber so sehen wir es doch auch, oder?
Ja, man muss sich einmischen und teilnehmen an diesen Prozessen. Sonst kann man nie sagen, ernsthaft kritisieren und sagen, dass es falsch gelaufen sei.
Vielen Dank, Ursula.
Danke.
Bei mir ist jetzt Dr. Robert Ebner. Er ist Mitglied im Vorstand von Slow for Deutschland und Mitglied einer politischen Partei. Zudem ist er jetzt auch noch Berufspolitiker. Wie steht Slow for Deutschland zu den Parteien, Robert? Ist da alles möglich?
Also unser Kontakt zu den Parteien ist natürlich neutral. Wir wollen unsere Gedanken in alle Parteien tragen, was uns auch im Großen und Ganzen sehr gut gelingt. Extreme Parteien würden wir natürlich in unsere Zusammenarbeit nie einbeziehen. Also sowohl am rechten als auch am linken Rand. Das ist nichts, was Slow Food kompatibel ist, aber alle Parteien, die die deutsche Nachkriegszeit geprägt haben, sind natürlich auch unsere Gesprächspartner als Slow Food Vorstandsmitglieder.
Du bist dann auch Berufspolitiker. Kann sich das manchmal mit deiner Stellung bei Slow Food beißen? Gibt es da Interessenskonflikte oder sind sie denkbar?
Ich mache das jetzt gerade 7 Monate. Und ich bin als grüner Politiker Referent einer Stadt, die von einer Koalition aus CSU und Freien Wählern regiert wird. Eine Besonderheit, die es so in Bayern wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gibt. Und entgegen aller meiner Erwartungen sind gerade die Slowfood-Themen die, die auf überhaupt keinen Widerstand bei meinen Stadtratskollegen, egal welcher Couleur, bis auf den einen Herrn aus dem rechten Rand, alle anderen Themen, die jetzt Slowfood-kompatibel sind und wo es darum geht, Slowfood-Gedankengut in die Stadtpolitik einzubringen, werden mit ungeheurer Offenheit und Wohlwollen aufgenommen. Dieser Umstand hat mich wirklich mehr als überrascht.
Decken sich die Ziele deiner Partei und die Aufgaben deiner Stellung immer mit den Vorstellungen von Slow Food Deutschland? Ist es denkbar, dass dies bei anderen Parteien nicht so wäre?
Also, ich bin ja nicht nur Slow Food Aktivist, sondern auch viele Jahre als tierärztlicher Standespolitiker und im Bund Naturschutz aktiv. Und man muss natürlich ganz klar erkennen, dass Tagespolitik und umsetzbar in der Politik immer nur Schnittmengen von dem sind, was die NGO, also eine nicht Partei, sondern eine Interessensvertretung von Menschen sich vorstellen kann und fordert. Aber die Schnittmenge von dem, was ich als Slowfood-Mensch vertrete und dem, was in den Parteien und wirklich über das gesamte Spektrum der politischen Mitte, also jetzt von FDP, so sie es noch gibt, bis CSU sich befindet, ist mit unseren Gedanken inzwischen weitgehend vertraut. Mein einziges Problem ist, dass wir natürlich nicht die Organisationskraft und Struktur haben, um alle Wünsche, die aus den Parteien an uns herangetragen werden, auch unmittelbar in schriftlicher Form oder in einem besonders bearbeiteten Papier zu erledigen. Also da wird unsere Visionen, unsere Gedanken werden aufgenommen und es wird aber gleichzeitig von uns erwartet, dass wir sofort dann komplette Konzepte dem Ganzen hinterlegen. Und da muss ich einfach sagen, da muss Slow Food Deutschland einfach noch wachsen und noch qualifizierter und mehr Personal hauptamtlich beschäftigen, um solche Dinge langfristig so befriedigen zu können, wie das heute schon wünschenswert wäre.
Würdest du dir wünschen und würde sich das der Vorstand von Slow Food Deutschland wünschen, dass es noch mehr Berufspolitiker in unseren Reihen gäbe? Hat es Vorteile, hat es Nachteile? Wie kann man das einordnen?
Also, ich war ja schon ganz jung politisch aktiv und ich betrachte es heute als Gnade, hauptberuflich erst in deutlich fortgeschrittenem Alter tätig sein zu müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wünsche ich mir ganz dringend, dass Menschen, die Berufserfahrung, die NGO-Erfahrung, die Lebenserfahrung besitzen, dann in die Politik einsteigen, weil eines muss man uns im Klaren sein. Wenn niemand bei dem Verfassen der Gesetzes- oder Verordnungstexte mit am Tisch sitzt, der von der Thematik wirklich was versteht, von den Ideen wirklich innerlich durchdrungen ist, dann gelingt es den Lobbyisten häufig, dass nach außen das Ziel als Titel gut erscheint, aber die Wirklichkeit der Gesetzgebung dann doch nicht greift. Und deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass NGO-Leute auch politische Verantwortung übernehmen. Man muss allerdings sagen, natürlich wird man dann innerhalb der NGO-Gruppierungen als Politiker immer ein bisschen Enttäuschungen hervorrufen, weil das Forderungen von uns, Forderungen des Bund Naturschutzes, Forderungen der Tierschützer eins zu eins in Gesetze und Verordnungen überfließen, das wird nie gelingen. Aber nichtsdestotrotz wäre es von ganz großem Vorteil, wenn von unseren Organisationen erfahrene Leute, die auch was aushalten, die auch Rückschläge aushalten, in den Parlamenten und zwar von kommunaler bis auf nationaler und europäischer Ebene vertreten sind. Wenn ich da noch eines anfügen darf. Ich bin ja jetzt, würde ich mal sagen, fast wider Willen zum Kommunalpolitiker geworden. Und ich muss nach den 7 Monaten sagen, die Gestaltungsmöglichkeiten auf dieser Ebene sind viel schneller praktikabel und umsetzbar als auf Landes- und Bundesebene. Deswegen müssen vielleicht die Leute, die in die Landespolitik und so weiter einsteigen, schon von vornherein zwei Perioden im Auge haben, um überhaupt wirksam werden zu können. Das ist auf kommunaler Ebene ganz anders und das ist wirklich schön und ich kann nur jedem empfehlen, auf kommunaler Ebene anzufangen und wenn es dann andere Möglichkeiten gibt, dann die natürlich auch zu nutzen.
Ja, denn bis jetzt sind ja in den Parlamenten hauptsächlich Lehrer und Juristen zu finden und es mangelt da eigentlich immer an Fachleuten und die sitzen natürlich in den NGOs. Da muss man schon danach schauen, ja. Jetzt habe ich noch ein paar Aussagen über Politik, die ich mir aus dem Internet gefischt habe und wollte mal von dir kurze Kommentare dazu hören. Im Duden steht, Politik ist auf die Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich, und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen und Ähnlichem. Was meinst du dazu?
Also, was mich ja persönlich immer verletzt, ist, wenn Politik pauschal als korrupt und nicht sachkundig und so weiter angetan wird. Die gleichen Leute, die das sagen, müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass innerhalb einer demokratischen Gesellschaft in den Parlamenten die entscheidenden Dinge passieren. Und wenn sie sich nicht einbringen, dann gilt natürlich das Wort, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Ja. Also Politikverdrossenheit oder zu sagen, mit Politik will ich nichts zu tun haben, weil sowieso, führt natürlich unweigerlich dazu, dass die Ergebnisse politischen Handelns einfach schlechter werden. Andererseits haben wir Gott sei Dank inzwischen doch eine starke Bürgerbewegung bei vielen Themen. Ja, ob das jetzt früher Atomkraft war, ja, ob das heute die Gentechnik ist, ja, ob das jetzt gerade der Tierschutz ist. Ja, hier finden Veränderungen statt. Mit einer gewissen Frustration muss ich natürlich feststellen, dass vorausschauende Politik, also es gibt ja viele Dinge, die Leute analytisch als Problem erkannt haben, aber das Handeln findet erst statt, wenn mehr oder weniger Katastrophen eingetreten sind. Das ist natürlich ein Zustand, den ich zutiefst bedauere. Ich würde mir wünschen, dass es Politiker, Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die es schon schaffen, ein Problem im Vorfeld, ein kommendes Problem zu analysieren und aufzugreifen. An der Stelle nehme ich das Beispiel Glyphosat, also Roundup Ready und diese Substanzen, die heute flächendeckend in der industriellen Landwirtschaft und auch in der bäuerlichen Landwirtschaft eingesetzt werden.
Und im Privatgarten.
Und im Privatgarten sind die höchsten Konzentrationen. Es ist jetzt schon für jeden, der einigermaßen rational und sachlich die Fakten analysiert, klar, dass das Glyphosat einen ähnlichen Weg nehmen wird wie abermals das DDT, wie abermals das Blei im Benzin oder wie bei uns in Europa das Atrazin beim Mais. In 10 Jahren, davon bin ich felsenfest überzeugt, werden Glyphosate gebannt und verboten. Es könnte aber auch schon in einem halben Jahr damit begonnen werden. Wir müssen offensichtlich noch mehr missgebildete Kinder, ja, noch mehr Fruchtbarkeitsschäden, noch mehr Resistenzen erzeugt haben, sodass es auch einfach die Betroffenen, also die Industrie erkennt, dass dieser Weg ein Irrweg ist. Und es wäre eigentlich jetzt schon möglich, da dagegen zu steuern. Das sind Dinge, die mich ein bisschen frustrieren. Und jetzt wieder zurück auf die lokale Ebene. Fast alle Städte und Gemeinden haben große eigene Flächenvermögen, Grundstücksvermögen. Und auf diesen Flächen beginnen zu handeln, eben sie ökologisch zu bewirtschaften, die Anwendung solcher Dinge zu verbieten. Das würde halt Inseln und Ebenen schaffen, wo die Menschen sehen, dass eine gesunde, erfolgreiche Nahrungsmittelerzeugung auch ohne diese Substanzen möglich ist. Und das wären dann die Keimzellen, wo man solche Dinge weiter propagieren können. Deswegen jetzt wirklich hier auch ein Plädoyer für die kommunale Ebene.
So wie das die Stadt München zum Beispiel macht mit ihrem Krautgartenprojekt auf den Flächen der Stadtgüter, die ja ohnehin schon ökologisch wirtschaften, wo jeder privat für sich 30 Quadratmeter pachten kann für eine Saison und dort vor sich hin garteln mit Gemüse. Aber netterweise steht in diesem Zitat ja auch drin, ganz am Schluss, Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien und Organisationen. Und da sind wir natürlich aufgerufen. Jetzt noch ein Satz, der dir natürlich sicher sehr gelegen kommt als gelernter Veterinär. Der Satz ist von August Böck, einem Philologen und Altertumsforscher aus dem 18. Jahrhundert, ja, 18. bis 19. Jahrhundert. Die Politik ist ein Teil der Ethik.
Ja, also das ist wirklich eine meiner Lieblingsfragen und ich danke dir, dass du sie mir stellst. Man bezeichnet ja Beschäftigung mit Moral häufig als Ethik. Ja, also es gibt keine Moralkommission bei uns, sondern es gibt nur Ethikkommissionen. Eigentlich eine völlig falsche Begriffsbestimmung, weil die Ethik beschäftigt sich abstrakt mit Werten und diskutiert die. Die Umsetzung dieser Werte ist das, was man als Moral bezeichnet. Nur der Begriff Moral ist halt in unserer Gesellschaft irgendwie schwer zu verwenden. Nichtsdestotrotz, der Ausfluss ethischer Überlegungen auf die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft, sprich Gesetze, sprich Verhaltensweisen, also die nicht, also ich sage jetzt mal Beispiel, die Art, wie wir uns kleiden, was eben geht, was nicht geht, und gibt es viele Dinge, sind moralische Werte, ja, die aus einer ethischen Diskussion die fundieren und die von der Ethik dann wiederum reflektiert und zurück betrachtet werden. Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass man hier ehrlicher ist, ja, und dass man die Ethik als abstrakte Ebene betrachtet, aber wirklich auch das, was dann daraus folgt in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte, wirklich als Moral derzeit bezeichnet und auch darüber diskutiert. Wir haben das gestern hier ganz wunderbar auf einem Podium gehabt. Ich glaube, wir können das ja einfügen vielleicht, dass wir hier im Rande der Slow Food Messe in Stuttgart miteinander reden. Da ging es um, was ist das gemeinsame Essen, der Familien-Esstisch, was hat der für eine Bedeutung? Und da waren Leute auf dem Podium, die dieses gemeinsame Essen in ihrer Jugend als ungeheuer einengend betrachtet haben. Es hieß immer Sonntag, Punkt 12 Uhr. Es war klar, was es gibt, ja, und es wird aufgegessen und damit ist die Sache erledigt. Das ist heute einfach nicht mehr vorstellbar. Heute ist auch das gemeinsame Essen, auch bei den Menschen, die sich das wünschen, irgendwie ein demokratischer Akt, sowohl was den Zeitpunkt angeht, als auch was das angeht, was gegessen wird, als auch die Verhaltensweisen. Ja? Haben wir unser Handy beim Essen an? Schauen wir auf unseren E-Mail-Account, während wir essen, oder lassen wir das? Das sind spannende Diskussionen in unserer Gesellschaft und was daraus an Verhaltensweise für die einzelne gesellschaftliche Gruppe entsteht, ist eben keine ethische Entscheidung, sondern eine moralische Entscheidung. Und das ist eine ganz spannende Frage, die hier in den Raum gestellt wurde.
Jetzt noch ein Satz, da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ein sehr bekannter Satz von Otto von Bismarck: Politik ist die Kunst des Möglichen.
Ja, also da muss man natürlich immer sich überlegen, wie definiert man das Mögliche? Ja? Also schon in die Debatte zu gehen, im Bewusstsein, dass viele Dinge aus finanziellen, aus rechtlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen nicht möglich sind, das kastriert natürlich den politisch Handelnden sofort. Also man muss schon, und mich hat ja sehr gefreut, dass der Helmut Schmidt jetzt noch im hohen Alter seinen Satz Leute mit Visionen gehören zum Arzt sehr bedauert hat. Ja. Er hat gesagt, dass das sein meist zitierter Satz ist, das betrübt ihn zutiefst. Ja. weil das auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Nein, also man darf sich von den zu Beginn einer Debatte objektiv möglichen Grenzen nicht schrecken lassen. Man muss über diese Grenzen hinaus denken, um wirklich Veränderungen in der Gesellschaft im Sinne von mehr Menschlichkeit, mehr sozialer Wärme, mehr Ökologie, mehr Nachhaltigkeit. Nur wenn man über diese Grenzen hinaus denkt, dann wird man auch was erreichen.
So, jetzt noch einen letzten Satz, der ein bisschen in die andere Richtung geht. Von Otto Suhr, einem Kommunalpolitiker, wenn man so will. Er war in Berlin regierender Bürgermeister von 1955 bis 1957 und er sagte damals, Politik ist Kampf um die rechte Ordnung.
Das ist ganz sicher zu unterstreichen. Ja, das haben wir ja vorher mit der moralischen Debatte schon angesprochen. Ja, und die Frage ist eben, was ist die rechte Ordnung? Ja, und da muss einfach eine, in der heutigen Zeit geht es nicht ohne große gesellschaftliche Debatte aller gesellschaftlichen Gruppen. Da gehören die Kirchen nach wie vor dazu, da gehören die NGOs wie wir von Slow Food oder wir vom Bund Naturschutz dazu, da gehören natürlich inzwischen auch unsere Menschen mit Migrationshintergrund dazu und sagen wir, bei den Möglichkeiten des ganz schnellen Kommunikationsaustausches wird natürlich dieser Kommunikationsaustausch auch immer ein bisschen oberflächlicher. Und dadurch werden Dinge, die in großem Konsens eigentlich laufen müssen, natürlich auch nicht ganz so einfach und so tiefschürfend geregelt, wie sie vielleicht geregelt sollte. Das sieht man jetzt zum Beispiel an dieser ganz banalen Geschichte mit dem Mindestlohn. Jeder in unserer Gesellschaft, der ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, hat sich diesen Mindestlohn gewünscht. Dass er jetzt an bestimmten Ecken zwackelt und zwickt, ja, das ist einfach so. Ja. Die Dinge sind so komplex, dass sie die auch beim besten Willen nicht mit einem Aufschlag erlösen lassen. Und da bin ich, und da kann ich mir jetzt Gott sei Dank daran beteiligen, dass wenn man Verordnungen, Gesetze oder auf kommunaler Ebene Satzungen macht, dass man in diese Satzungen die Fortschreibung schon bei der Erstformulierung mit hineinschreibt. Ja, bestes Beispiel ist ja das EEG. Das EEG war vollkommen klar, dass das eine Anschubfinanzierung ist. Und wenn schon von Anfang an klar gewesen wäre, in 2 Jahren ja, wird alles auf den Prüfstand gestellt und es ist zwangsweise notwendig, dann neu zu entscheiden, welche Form weitergeht, hätten wir uns viele Ärgernisse, viele Fehlentwicklungen erspart. Die Sache, dass man Gesetze macht, die dann laufen, bis man erkennt, hier geht ja was ganz in die falsche Richtung und dann notfallmäßig umsteuert, das ist ein Verfahren, das wir in unserer Gesellschaft ändern sollten. Wir sollten wirklich bei ganz vielen Dingen sagen, wir haben es jetzt so entschieden, aber es ist absehbar, dass wir nicht alles berücksichtigt haben, was die Praxis zeigen wird und ganz automatisch in 2 Jahren, in 3 Jahren kommt dieses Thema wieder auf die Tagesordnung.
Vielen Dank, Robert, für das Gespräch und alles Gute für deinen neuen Wirkungskreis.
Danke, Bruno.
Radio Lora?
Nie gehört.
Ist ja unerhört.
Lora München auf der 92.4.
Politisch, kritisch
und unbequem.
Ich stehe jetzt hier auf der Slowfood-Messe zusammen mit Dr. Hans Kniepkamp, der in der Qualitätskommission dafür zuständig ist, was hier auf der Messe darf und was nicht auf der Messe darf. Und wollte ihn mal fragen, was er von den Stichworten Slow Food und Politik hält.
Wenn man die Kriterien richtig wahrnimmt, dann muss man auch politisch werden. Ohne das lässt sich die Sache nicht durchsetzen.
Gab es ja am Anfang bei Slow Food nicht so. Das war ein reiner Feinschmeckerverein. Aber da hat sich gewaltig was geändert.
Ja.
Das ist auch gut so.
Ja, ja.
Okay, vielen Dank. Wo liegt für euch denn der Schnittpunkt zwischen Slow Food und Politik? Was würdet ihr dazu sagen?
Also ich bin der Meinung, nur essen und sich gut leben, schmecken lassen, das ist einfach zu wenig. Man braucht eigentlich keinen Verein, nur um zu genießen. Im Grunde genommen geht es darum, dass man sich darüber im Klaren ist, wo die Sachen herkommen, wie sie hergestellt werden, unter welchen Bedingungen die Erzeuger arbeiten und wie die Sachen zu uns kommen. Und vor allen Dingen sollte man das eben halt nicht nur in seinem Kirchturmsprengel sehen, sondern weltweit.
Friederike, wie meinst du? Hängt Slowfood und Politik zusammen?
Ja, absolut. Für mich ist Essen ein politischer Akt, weil wir uns darum kümmern, woher unsere Lebensmittel kommen, unter welchen Bedingungen. Auch die Menschen, die sie erzeugen, arbeiten und leben. Und es ist eine politische Verantwortung, das auch in die Bevölkerung zu tragen und Essen nicht nur als rein Nahrungsaufnahme zu betrachten.
Man kann Essen sozusagen nicht einfach in der Luft hängen lassen.
Genau. Ne? Und für mich ist, wie mein Vorredner schon gesagt hat, ist ganz wichtig, dass Slowfood sich nicht nur am Tisch trifft, sondern mit den Erzeugern und wir die Brücke bauen zwischen der Erde und dem Mund, sag ich mal so.
Wunderbar. Danke für das. Hier stehen jetzt noch zwei Slowfood-Mitglieder und ich wollte mal fragen, was Sie eigentlich von der Kombination Slowfood und Politik halten.
Ich denke, dass Slowfood und Politik unbedingt zusammengehören. Slowfood muss Politik machen, Slowfood muss auf die Politik einwirken, denn die Ideen von Slowfood sind einfach zu wichtig, um sie jetzt ganz außen vor zu lassen bei der Politik.
Ja, nur Essen und guter Geschmack alleine mag vielleicht schön sein, aber die Politik ist eigentlich untrennbar, um überhaupt den Gedanken gut, sauber, fair weiter vorantreiben zu können.
Eigentlich die Grundvoraussetzung dafür. Dankeschön. Jetzt habe ich noch einen gefunden. Was hat denn für dich Slowfood mit Politik zu tun?
Das ist eine gute Frage. Ja. Slowfood und Politik, die Politik sollte sich viel mehr Gedanken um Slowfood machen. So sehe ich das einmal. Die Politik ist nicht im Sinne von Slowfood. Deshalb ist es vielleicht gut, dass Slowfood politischer wird und mehr Demos macht und versucht, die Themen auf das Tapet zu bringen.
Danke.
Gerne.
Der alte Standpunkt, was schert mich die Politik, solange ich was Gutes zu essen bekomme, ist also längst passé bei Slowfood. Slowfood und Politik sind untrennbar miteinander verbunden. Wir wollen nicht nur wissen, wo unser Essen herkommt und wie es entstanden ist, wir wollen auch aktiv darauf Einfluss nehmen. Sonst ändert sich nämlich nichts.
Lora München auf der 92.4.
Einschlafen können Sie woanders.
Es ist schwer, das Original zu sein.
Interessiert an unserer Arbeit? Dann schauen Sie mal rein, wir haben keine Geheimnisse. Zum Beispiel beim Stammtisch, der als Anlaufstelle für Neugierige eingerichtet wurde. Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Pschorr am Viktualienmarkt. Das nächste Mal also am 3. Juni. Oder jetzt gleich am 9. und 10. Mai beim Frühlingsmarkt von Slowfood München im Maienzeit-Carré, Lindwurmstraße 122. Jeweils von 11 bis 19 Uhr ist was geboten. Es gibt alles von Brot über Käse, Fisch, Spargel und Tomaten bis hin zum Bier, Wein und Gin. Dazu Senf, Pralinen und vieles mehr. Und alles gut, sauber und fair produziert. Dabei können Sie auch noch alles über Urban Gardening erfahren und Jungpflanzen kaufen. Also auf geht's am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, im Maienzeit-Carré in der Lindwurmstraße 122 beim Slowfood Frühlingsmarkt. Auf unserer Website www.slowfood-münchen.de finden Sie noch mehr Interessantes, zum Beispiel einen Ausflug zum Spargelbauern. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 6. August um 20 Uhr hier auf Radio Lora 92.4, wenn es wieder heißt Leib und Seele, Radio Slowfood München. Dann gehen wir der Frage nach, was ist eigentlich Regionalität? Ihr Rudolf.